Auch von mir, euch allen, einen schönen guten Morgen hier im Saal und auch zu Hause oder zumindest an den Bildschirmen. Ja, ich hatte mir in der Vorbereitung schon überlegt, ob ich für den Einstieg diese Aussagen nehmen soll, von wegen in der Kinderstunde wird so Wert aufgelegt, Bibellesen, Beten und Jesus. Ich habe es dann aber sein lassen, verworfen. Und trotzdem ist es heute Morgen gesagt worden. Preis den Herrn. Ich habe mir als Einstieg bewusst gemacht, dass wir die Predigtreihe über den ersten Korintherbrief hatten und bin da gedanklich noch einmal dorthin zurückgegangen, denn mir ist dort groß geworden, wie Paulus am Anfang des Briefes an die Gemeinde in Korinth das Wort vom Kreuz in die Mitte gestellt hat, wie er damit quasi ein Fundament gelegt hat und darauf dann seine Ausführungen, seine Aussagen zu Fragen und auch zu Missständen in der Gemeinde aufgebaut hat. Heute wird es aber nicht um den ersten Korintherbrief gehen, sondern es wird um einen kurzen Textabschnitt aus dem Kolosserbrief gehen. Es ist ja auch schon angeklungen, es soll heute um Jesus gehen und die Überschrift über die Predigt heute lautet: Warum Jesus? Oder man könnte es auch erweitern: Warum ist Jesus so wichtig? Paulus hat es in seinem Brief an die Gemeinde in Kolosse ähnlich gemacht wie da beim Brief an die Korinther. Auch im Kolosserbrief hat er so quasi ein Fundament am Anfang gelegt, indem er der Gemeinde die alles überragende Größe von Jesus Christus vor Augen gestellt hat. Mit Jesus Christus können heute viele Menschen kaum etwas anfangen. Wenn ich in der Predigt nachher immer wieder von Jesus rede, dann meine ich damit unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Jesus ist ja auch ein gebräuchlicher Name im spanisch sprechenden Bereich. Insofern soll damit, wenn ich nur Jesus sage, unser Herr und Heiland Jesus Christus nicht klein gemacht werden. Mit Jesus können viele Menschen heute nur wenig oder kaum etwas anfangen. Für manche ist er ein guter Mensch gewesen, für manche ein Prophet oder auch ein Religionsstifter. Als Paulus den Brief an die Gemeinde in Kolosse geschrieben hat, da standen die Briefempfänger in der Gefahr, dass Jesus für ihren Glauben nicht genügt hat und dass sie gemeint haben, sie bräuchten noch weitere, noch zusätzliche Erkenntnisse, um zur Erlösung und zur Annahme durch Gott zu kommen. Und deshalb hat Paulus, obwohl er die Gemeinde dort weder selber gegründet hat, noch sie besucht hat, für die Gläubigen dort gebetet und er hat die Gläubigen das auch wissen lassen, dass er für sie betet, und was ihm in seiner Fürbitte wichtig war. Und dann hat er ihnen Jesus groß gemacht. Dann hat er ihnen aufgezeigt, warum Jesus so wichtig und zentral ist. Und das lesen wir im Kolosserbrief im Kapitel 1 in den Versen 15 bis 20. In der Lutherbibel, und ich lese den Luthertext, in der Lutherbibel ist dieser Abschnitt überschrieben damit: Christus, der Erste in Schöpfung und Auferweckung. Er, Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen zu ihm hin, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Bei dieser Beschreibung, warum Jesus so wichtig ist, beginnt Paulus gleich mit einer ganz starken Aussage. Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Vom Menschen heißt es ja im Schöpfungsbericht nur, dass er zum Bild Gottes gemacht ist. Damit ist der Mensch zwar über die übrige Schöpfung emporgehoben, aber er ist deswegen Gott nicht gleich. Bei Jesus ist das anders. Er ist das Ebenbild Gottes. Jesus hat also nicht nur so eine ungefähre Ähnlichkeit, einige Merkmale von Gott. Er ist nicht nur irgendwie so wie Gott. Jesus ist Gott. Jesus ist Gott gleich. Der unsichtbare Gott macht sich in Jesus sichtbar. Jesus stellt uns Menschen Gott dar. Und mit dieser Aussage ist Paulus nicht allein. Auch der Hebräerbrief sagt in Hebräer 1, Vers 3, dass Jesus das Ebenbild des Wesens Gottes ist. Und im Johannesbrief sind einige Aussagen von Jesus festgehalten, die dasselbe ausdrücken. Johannes 10, Vers 30, da sagt Jesus, ich und der Vater sind eins. In Johannes 10, 38 sagt er, damit ihr wisst, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Oder Johannes 12, 45, wer mich sieht, der sieht den Vater, der mich gesandt hat. Und Johannes 14, Vers 9, ähnlich nochmal die Aussage, wer mich sieht, sagt Jesus, der sieht den Vater. Weil Jesus Gott ist, deshalb ist er auch vor allem anderen. Er selbst ist der Schöpfer. Er hat alles gemacht. Alles, was überhaupt existiert, das hat Jesus gemacht. Paulus drückt das hier ganz klar und absolut aus. Alles, was im Himmel oder auf der Erde ist, das Sichtbare, das, was wir mit unseren Augen sehen können, und auch das Unsichtbare. Alles ist ohne Ausnahme von Jesus gemacht und ins Dasein gerufen. Und das ist durch sein mächtiges Wort geschehen. Jesus hat gesprochen und es war da, aus dem Nichts. Und dann perfekt funktionierend, bis ins kleinste Detail oder bis in die größte Größe. Und auch mit allen Informationen, mit allen Anlagen, die zum Leben nötig sind. Alles das ist das Werk von Jesus. Welche Kraft, welche Macht und auch welche Genialität und Kreativität stecken da dahinter? Das ist für uns schon nicht zu fassen, wenn wir nur auf das blicken oder das bedenken, was wir mit unseren eigenen Augen sehen können, wenn wir auf die materielle Schöpfung blicken. Aber Paulus hat den Bereich noch erweitert. Er hat auch vom Himmel gesprochen. Himmel, darunter kann man zunächst mal das ganze Universum verstehen, das so unvorstellbar groß ist. Himmel kann aber auch für die unsichtbare Welt stehen, die uns Menschen verborgen ist. Paulus spricht hier auch vom Unsichtbaren. Er spricht von Mächten und Gewalten. Auch diese existieren nicht schon immer, sondern sie wurden von Jesus geschaffen. Die Engel, die dienstbaren Geister, wurden von ihm in großer Zahl geschaffen und sie stehen ihm zur Verfügung. Nach Offenbarung 5, Vers 11 sind es viele Millionen. Und so, wie in der sichtbaren Schöpfung alles geordnet ist, so gibt es offenbar auch in der unsichtbaren Welt große Ordnungen und Gruppierungen, die mit den Begriffen Throne, Herrschaften, Mächte und Gewalten angesprochen werden. Sind dann diese Wesen und Mächte nicht wichtig für uns Menschen? Nach Daniel 10 sind sie ja an der Geschichte der Völker beteiligt. Muss man sich da nicht gut stellen mit ihnen? Solche Fragen waren zur Zeit der Gemeinde in Kolossae aktuell und solche Fragen wurden von Irrlehrern aufgegriffen. Es galt nicht mehr Jesus allein, sondern Jesus und. Jesus und kosmische Mächte, Jesus und Engel. Und solchen Ansichten hat Paulus widersprochen, indem er auf die Größe und die Einzigartigkeit von Jesus hinweist. Wie gewaltig diese unsichtbaren Mächte und Gewalten auch sein mögen, sie sind von Jesus und zu Jesus hin geschaffen. Zwischen dem größten und mächtigsten Engel und Jesus besteht immer noch der riesige Unterschied zwischen Geschöpf und Schöpfer. Die Engel existieren nur, weil Jesus es wollte, und sie sind ihm untergeordnet und dienen ihm, und die Dämonen, die abgefallenen Engel, die zittern vor ihm. Und sie erreichen das Ziel ihrer Existenz nur durch ihn, durch Jesus. Und damit sollte für die Kolosser und auch für uns klar sein, es ist Jesus, um den es geht. Die Engel sind im Vergleich zu ihm unbedeutend und unwichtig. Paulus stellt mit seinen Aussagen Jesus in den Mittelpunkt. Warum Jesus? Paulus liefert hier Gründe dafür. Zur Zeit der Gemeinde in Kolossae kursierten unterschiedliche Meinungen über Jesus. Da gab es Leute, die haben die sichtbare Schöpfung für schlecht gehalten und haben sie abgelehnt. Und haben auch abgelehnt, dass Gott als Mensch auf diese Erde, die man ja als schlecht angesehen hat, überhaupt gekommen sein soll. Paulus hat dagegen gehalten. Er hat gesagt, dass Jesus selber Gott ist und trotzdem als Mensch auf dieser Welt war und für die Menschen am Kreuz starb. Manche haben damals abgelehnt, und das ist ja heute nicht anders, dass Gott die Welt erschaffen hat, weil ja Gott oder Jesus nichts Schlechtes, nichts Böses erschaffen könne. Manche haben gemeint, dass Jesus nicht der Sohn Gottes wäre, sondern nur ein Vermittler zwischen den Menschen und Gott. Manche haben auch die Erlösung durch Jesus abgelehnt und haben gemeint, man könne Gott nur durch besondere Erkenntnisse finden, die einem von den Engeln oder Geistern von Mächten zukommen. Und diesen verschiedenen Meinungen, die damals in der Gemeinde kursiert sind oder im Umfeld der Gemeinde kursiert sind, diesen verschiedenen Meinungen hat Paulus dann Jesus als Gott und Schöpfer, als Erhalter und auch Erlöser vorgestellt und gegenübergestellt. Paulus betont den Vorrang von Jesus vor allem Übrigen. Es ist alles zu ihm, also zu Jesus und durch ihn geschaffen. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Da ist Jesus einfach der Mittelpunkt, der Dreh- und Angelpunkt, das Zentrum. Da ist Jesus der Initiator und der Vollender. Das muss man auf sich wirken lassen, darüber nachdenken. Jesus ist nicht nur am Kreuz gestorben, das auch. Und das ist ja entscheidend für uns. Aber Jesus ist noch viel mehr. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Das gilt auch für uns Menschen zu allen Zeiten. Auch wenn sich das bei vielen nicht auswirkt. Für die meisten Menschen unserer Zeit hat ja Jesus keine oder nur eine geringe Bedeutung. Sie ignorieren ihn, sie haben mit Kirche nichts am Hut und sie kennen auch sein Wort nicht. Damit wiederholt sich aber bei jedem Menschen der Sündenfall von Adam und Eva. Da wiederholt sich die Abkehr von Gott, indem man sein Leben selbstbestimmt leben will und indem man Gott ausgrenzt. Wenn alles durch Jesus und zu ihm hin geschaffen ist, dann wiederholt sich bei den Menschen auch die Aussage von Johannes 1,11. Er, Jesus, kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das hat nicht nur für Israel zu den Lebzeiten von Jesus als Mensch auf der Erde gegolten, sondern das gilt auch noch heute. Und das war ja auch bei jedem von uns so, der gläubig ist und Jesus nachfolgt, vor der Hinwendung zu Jesus die eigentliche Sünde im Leben, dass man Jesus die kalte Schulter gezeigt hat, wo doch ihm alles gehört und wo doch alles auf ihn hin ausgerichtet sein soll. Doch mit der Wiedergeburt, mit der Bekehrung, kommt der Mensch wieder in seine ursprüngliche Bestimmung hinein. Mit der Bekehrung, mit der Hinwendung zu Jesus, mit der Wiedergeburt, wird der Mensch wieder auf Jesus hin ausgerichtet. Und damit hat er Frieden mit Gott gefunden, weil dann keine Diskrepanz mehr zwischen seinem Leben und der Absicht und Zielsetzung Gottes besteht. Der Mensch ist dann neu geboren zu Jesus hin und jetzt stimmt die Richtung seines Lebens. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. In Vers 17 des Textes bringt Paulus zwei Merkmale von Jesus, die sich aus den Versen 15 und 16 ergeben. Zunächst sagt er ja, dass Jesus vor allem ist. Das heißt zum einen, dass Jesus da war, bevor irgendetwas geschaffen wurde oder existiert hat, außer Gott natürlich. Und deshalb konnte Jesus auch zu den Juden sagen, ehe denn Abraham war, bin ich. Das ist an die Offenbarung Gottes angelehnt, der zu Mose gesagt hat, ich bin der Ich Bin. Dieses Ich Bin drückt Existenz aus, ohne Anfang und ohne Ende. Also permanente Gegenwart, Zeitlosigkeit, eben göttliche Dimension. Und die hat Jesus. Er ist vor allem, drückt auch aus, dass Jesus alles überragt von seiner Stellung her, dass er nämlich an der Spitze steht, vor allem. Jesus hat eine Position, der deshalb alles Übrige, alles Sichtbare und Unsichtbare untergeordnet ist. Und deshalb ist niemand ihm gleich, kein Mensch, kein Engel, kein Geisteswesen. Niemand kann Jesus seine Stellung, seinen Vorrang streitig machen. Und es besteht alles in ihm. Jesus hat also nicht nur alles geschaffen, er ist es auch, der alles am Laufen hält. Jesus sorgt dafür, dass die Planeten ihre Bahn ziehen. Jesus sorgt dafür, dass sich die Erde dreht und eben nicht stehen bleibt und dass die Naturgesetze funktionieren. Jesus sorgt dafür, dass sich Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht wiederholen, solange diese Erde besteht. Und es besteht alles in ihm. Von Jesus wird also alles zusammengehalten, damit kein Chaos entsteht. Und zwar so lange, wie er es will. Wenn er das am Ende der Zeiten nicht mehr tut, dann werden am Tag des Herrn die Elemente vergehen. Dann werden Erde und auch das Universum beseitigt werden und durch einen neuen Himmel und eine neue Erde ersetzt werden. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Das war jetzt sehr weit gespannt. Und Paulus verlässt dann diesen großen Bogen oder diesen großen Überblick über das Ganze und er fokussiert auf die Bedeutung, die das für uns hat, dass Jesus vor allem ist. Paulus sagt in Vers 18, dass Jesus in allem der Erste sei. Und er nennt dort Jesus auch konkret Haupt der Gemeinde. Man könnte anstelle von Haupt auch Anfang oder Ursprung sagen. Denn die Gemeinde im biblischen Sinn ist kein Zusammenschluss von Menschen, den sich Menschen ausgedacht haben. Die Gemeinde ist von Jesus ins Leben gerufen. Aber sie besteht aus Menschen, die Jesus dazu befähigt hat und die deshalb dazugehören. Das hat Paulus schon vor dem gelesenen Abschnitt in den Versen 12 bis 14 geschrieben. Dort heißt es, mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Jesus, das Haupt, schafft sich seinen Leib. Die Gemeinde als Leib Christi ist das Werk von Jesus. Und die Gemeinde wächst von ihm her. Sie nimmt von ihm her zu an der Zahl, an der Erkenntnis und auch an der Heiligung. Und sie unterscheidet sich damit von einem rein menschlichen Zusammenschluss oder von einer menschlichen Vereinigung oder von einem Verein. In menschlichen Organisationen kommen Menschen zusammen, die ein gemeinsames Hobby oder eine gemeinsame Absicht, eine gemeinsame Grundlage haben. Sie organisieren sich selber und sie bestimmen dann ihren Leiter oder ihren Präsidenten oder Vorsitzenden. Bei Jesus und bei der Gemeinde ist das anders. Jesus ist das Haupt. Jesus ist in allem der Erste. Er hat die Gemeinde ins Dasein gerufen. Und nicht nur dazu, aber auch dazu hat er den Tröster, den Heiligen Geist auf die Erde zu den Menschen gesandt. Nächsten Sonntag feiern wir das Jahr. Er hat an Pfingsten die Gemeinde entstehen lassen, indem er durch den Heiligen Geist die Zuhörer der Pfingstpredigt von Petrus im Innersten getroffen und überzeugt hat. Und er ist bis heute zu seinem Wort gestanden, dass die Pforten der Hölle die Gemeinde nicht überwältigen werden. Jesus ist in allem der Erste, auch in der Auferstehung. Stimmt doch gar nicht, denkt jetzt vielleicht der eine oder andere. Lazarus ist doch von den Toten auferstanden. Die Tochter von Jairus ist von den Toten auferstanden. Und sogar schon im Alten Testament, als Elia bei der Witwe in Sarepta war, wurde der gestorbene Sohn wieder ins Leben zurückgeholt. Die sind doch alle vor Jesus auferstanden. Ja, zeitlich gesehen schon, aber sie sind ins alte Leben wieder auferstanden. Sie haben dann noch eine Weile gelebt und dann sind sie wieder gestorben. Nach ihrer Auferweckung waren sie physisch gleich wie vorher. Da war nichts Neues entstanden. Und bei Jesus ist das anders. Er ist der Anfang oder der Erstgeborene von den Toten. Jesus ist der Erste der Auferstehung ins ewige Leben, in die Dimension Gottes. Jesus hatte nach seiner Auferstehung einen neuen Körper, einen anderen Körper wie vorher, einen Geistleib. Mit dem konnte er sich zwar anfassen lassen, mit dem konnte er auch essen, also Dinge, die physisch sind, die zu dieser materiellen Schöpfung gehören, aber mit diesem Geistleib konnte er auch durch verschlossene Türen gehen oder er konnte vor den Augen von Menschen verschwinden, sich quasi in Luft auflösen. Er hatte einen Körper, mit dem die Jünger damals nach der Auferstehung einerseits Jesus nicht erkannten und ihn andererseits doch erkannten. Ein Körper, mit dem Jesus gen Himmel fahren konnte und zu Gott zurückkehren konnte und mit dem er jetzt zur Rechten Gottes sitzt. Einen verherrlichten, unsterblichen Körper. Mit seiner Auferstehung ist Jesus der Prototyp der Auferstehung. Und deshalb sagt Paulus hier im Text, Jesus ist der Erste der Auferstehung. Das bedeutet aber auch noch, dass andere nachkommen. Wir kommen nach. Und wir werden dieselbe Auferstehung erleben, wenn wir zu Jesus gehören. Paulus geht sogar noch einen Schritt weiter und er betrachtet uns, geistlich gesehen, bereits als auferstanden. Steht Kolosser 3, Vers 1. Oder auch Römer 6. In der Taufe sind wir, geistlich gesehen, mit Jesus gestorben, begraben und mit ihm auferstanden. Und deshalb sollen wir jetzt schon als Auferstandene leben. Deshalb ist auch jetzt schon unsere Heimat im Himmel, auch wenn wir noch auf der Erde sind. Und wir dürfen uns auch freuen, wenn unser Herr wiederkommt oder wenn wir zu ihm heimgehen dürfen, weil wir dann vollendet sind, weil wir dann am Ziel sind und weil wir dann auch seine Herrlichkeit, die uns hier im Bibeltext beschrieben wird, tatsächlich sehen dürfen. In Vers 19 im gelesenen Text bekräftigt Paulus noch einmal, dass Jesus nicht Gott zweiter Klasse ist. Er drückt vielmehr die unvorstellbare und unerklärbare Einheit von Gott dem Vater und Gott dem Sohn aus, wenn er sagt, dass Gott wollte, dass die ganze Fülle in Jesus wohnt. Das heißt doch, dass Jesus nichts vorenthalten ist und damit uns Menschen auch nicht. Denn die ganze Fülle Gottes ist in Jesus und Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Und Jesus ist dein und mein persönlicher Herr und Heiland, der für uns sorgt und der auch alles Nötige getan hat, damit wir Menschen wieder mit Gott versöhnt sein können, versöhnt werden konnten und heute noch versöhnt werden können, wenn das noch nicht geschehen ist. Das ist Evangelium, das ist frohe Botschaft, Grund zum Danken, wenn man gläubig geworden ist. Und das ist Einladung, zu Gott zu kommen und die Beziehung zu ihm und zu Jesus in Ordnung zu bringen, wenn man diesen Schritt noch nicht getan hat. Warum Jesus? Warum ist Jesus so wichtig? Diese Fragen beantwortet Paulus in diesem Abschnitt seines Briefes an die Gemeinde in Kolossä. Paulus zeigt die einzigartige Herrlichkeit von Jesus auf, indem Gott auf uns Menschen zugekommen ist und indem Gott alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch das Blut von Jesus am Kreuz. Der Tod von Jesus hat für alle Menschen einen Weg geschaffen, zu Gott zu kommen. Sein Tod hat die Sünde bereinigt, die uns daran hindert, eine richtige Beziehung zu Gott zu haben. Und damit steht für jeden Menschen der Weg offen, mit Gott versöhnt zu werden, indem er Jesus als seinen Heiland annimmt und in sein Leben hineinlässt. Und deshalb dürfen wir nach Vers 12 mit Freude Gott, dem Vater, danken, weil er uns tüchtig oder tauglich gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht in seiner Herrlichkeit. Warum Jesus? Der Text sagt es uns. Er ist vor allem und es ist alles durch ihn und zu ihm hin. Er umfasst alles. Und wir als seine Gemeinde sind dazu gerufen, ihm dafür zu danken und ihn anzubeten. Das wollen wir jetzt tun. Ich bitte euch, dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, unser Herr und Heiland und Erlöser, Schöpfer und Erhalter, Lenker und Leiter, Herr und Haupt unserer Gemeinde und der weltweiten Gemeinde. Vor dir stehen wir und beten dich an, denn du hast wirklich Großes getan. Für uns, für jeden Einzelnen von uns. Ja, für die ganze Menschheit, für jeden Menschen, der das für sich persönlich annehmen will und der darauf reagiert und zu dir kommt. Von solchen Menschen sagst du, dass du sie nicht wegschickst, nicht von dir stößt. Und dafür danken wir dir. Denn jeder, der diesen Schritt noch nicht getan hat, darf wissen, wenn ich zu Jesus gehe, dann weist er mich nicht ab. Danke, Herr Jesus, dass dein Blut genügt, um unsere Schuld hinwegzunehmen und um uns mit dir, mit Gott zu versöhnen. Danke für dieses große Werk der Schöpfung, das du getan hast. Und danke auch, dass die Gemeinde deine Idee war und dass du sie ins Dasein gerufen hast. Und danke, dass wir auch davon profitieren dürfen, dass wir dadurch die Gesegneten sind. Und Herr Jesus, wir wollen dieses Wort mitnehmen in unserem Herzen und wir wollen es in der vor uns liegenden Woche auch bewegen und uns dadurch ermutigen lassen, stärken lassen und auch an deiner Seite bleiben. Denn wie Petrus gesagt hat, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir glauben, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes, unser Herr und Heiland. Wir beten dich an. Amen.